Hallo zusammen, willkommen beim Podcast Future Skills by Twins for Change. Der Podcast, der Future Skills auf dem Weg zu einer regenerativeren Welt für euch greifbar macht. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Lernt gemeinsam mit uns, was ihr braucht, um die Zukunft positiv mitzugestalten. Und vielleicht noch eine Info vorab, heute bin ich, Anne, euer Host für diese Session. Ich soll euch viele Grüße von Wilma sagen und wir wünschen euch natürlich beide viel Freude bei dieser Podcast-Episode. Heute haben wir im Fokus die Zukunftskompetenz systemisches Denken und die gehört, wenn man sich die Future Skills Frameworks anschaut, zu den transformationalen Future Skills. Wir denken, dass wir systemisches Denken dringend brauchen, um nachhaltige und auch kreative Lösungen für die Herausforderungen dieser Zeit zu entwickeln. Und ich gebe euch noch einen kleinen Überblick über die Episode. Wir starten damit zu erklären, was systemisches Denken ist, warum es ein Future Skill ist, wie es auch zur Schaffung einer regenerativeren Welt beitragen kann. Und wir geben euch dann noch ganz konkrete Tipps, wie ihr diese Zukunftskompetenz konkret erlernen könnt. Jetzt ist noch die Frage, für wen diese Folge vor allen Dingen relevant ist. Für die von euch, die noch mehr Impact generieren wollen, die das Gefühl haben, sie kreieren noch nicht genug Impact und die einfach größer denken wollen. Aber auch für die, die vielleicht Schwierigkeiten im Umgang mit Komplexität haben, die Schwierigkeiten bei der Entwicklung ganzheitlicher Lösungen haben oder denen es auch schwerfällt, out of the box zu denken. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich meinen heutigen Interviewgast, Katharina, Kathi Buchgeister. Kennengelernt haben wir uns bei einem Outdoor-Workshop zum Thema Inner Development Goals in Nature im Kölner Stadtwald vor ungefähr einem Jahr, würde ich sagen. Und den Workshop hat Kathi zusammen mit der Organisation Walk About You facilitiert. Das hat mich persönlich sehr berührt und sehr fasziniert. Und deshalb begrüße ich Kathi ganz, ganz herzlich hier im Interview. Hallo Kathi.
Ja, hallo zusammen und ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich total, hier dabei zu sein. Ich finde total klasse, was ihr macht und bin sehr gespannt auf jeden Fall auf die Folge jetzt.
Schön, das freut mich. Ich würde auch Kathi ehrlich gesagt sich selbst vorstellen lassen, weil Kathi ist für mich eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit. Sie hat ganz viele unterschiedliche Interessen. Sie hat sich vorher im Vorgespräch auch als Paradiesvogel bezeichnet. Und was genau das bedeutet, kann sie euch jetzt ein bisschen erläutern. Und vielleicht, Kathi, erklärst du den Zuhörern auch ein bisschen, was dich mit dem Thema systemisches Denken verbindet.
Ja, vielen Dank. Es ist immer gar nicht so leicht, sich selber vorzustellen. Gerade wenn man sehr unterschiedliche Dinge macht und ganz viele verschiedene Interessen hat. Vielleicht so als Zusammenfassung so ein bisschen, also womit beschäftige ich mich? Das ist tatsächlich so mit der Frage, wie wir innere Entwicklung und lebendige Zusammenarbeit so gestalten können, dass wir eben noch mehr positiven Impact im Außen erzielen. Und das mache ich als Facilitator und Impact Coach und arbeite da mit Unternehmen zusammen, aber auch mit Menschen aus der EU oder Bundesinstitutionen, großen NGOs und Changemakern weltweit. Und ja, in Form von Workshops, Trainings, Coachings und super gerne auch in der Begleitung von Großgruppenveranstaltungen, weil ich ganz spannend finde, einfach zu sehen, wenn Menschen zusammenkommen, welches große Potenzial da ist und welche Energie entstehen kann und welche Überraschungen das Ganze auch manchmal parat hält. Und ich arbeite da alleine oder auch mit wundervollen Partnern zusammen. Du hast schon Walk About You genannt, mit Camille Babarski und auch dem Inner Green Deal, mit dem wir beispielsweise so wissenschaftsbasierte Transformationsprogramme anbieten für die EU, die UN und andere Organisationen. Genau. Und ja, vielleicht so zu der Frage mit dem systemischen Denken. Das hat mich eigentlich schon immer begleitet, weil ich auch schon als Kind sehr genau wissen wollte, wie so die Dinge zusammenhängen und ja, wie Kinder so sind, ganz, ganz viele Fragen gestellt habe. Aber tatsächlich auch nachher, also vor meiner Selbstständigkeit, da habe ich 20 Jahre in Unternehmen gearbeitet und große, komplexe internationale Vertriebsprojekte geleitet, also eben ganz viel auch international mit unterschiedlichen Teams und unterschiedlichen Kulturen gearbeitet. Und mich hat immer unglaublich fasziniert, das Zusammenspiel dieser verschiedenen Stakeholder. Gerade wenn es dann darum ging, Projekte auszuarbeiten, wenn die dann Kaufentscheidungen treffen mussten, wo einfach ganz viele Menschen daran beteiligt waren, die gerne auch mal sehr unterschiedliche Auffassungen hatten oder ganz unterschiedliche Dinge, teilweise sogar gegenläufige Interessen hatten. Und für mich war dann immer die Frage, wie schaffe ich es, dass diese Menschen gut in Zusammenarbeit kommen und gemeinsam irgendwie eine Entscheidung treffen. Ich hätte da allerdings auch noch nicht sagen können, dass das irgendwas mit systemischem Denken zu tun hat oder ähnlichem. Also so ein bisschen mehr diese wissenschaftliche Fundierung oder auch den theoretischen Unterbau, der kam dann durch meine achtsamkeitsbasierte systemische Coaching-Ausbildung vor 10 Jahren. Und tatsächlich begleitet mich das Thema seitdem auch über weitere Fortbildungen in meiner Arbeit. Und ja, das habe ich für mich so ein bisschen gemerkt, wenn man einmal anfängt, in diese Art zu denken, lässt es einen auch nicht mehr los. Und dann ist es manchmal auch gar nicht so leicht zu erklären, weil es für einen selber so selbstverständlich geworden ist. Und es so ein
Total.
bisschen.
Ja, und das ist, ich merke das auch. Also ich habe mich schon gefragt, warum das eine der ersten Episoden sein wird hier in dem Podcast, weil es tatsächlich, finde ich, eines der schwierigsten und komplexesten Themen ist.
Ja.
Auf der anderen Seite so, so wichtig und so eine Grundlage, sich damit zu beschäftigen und auch da reinzugehen in dieses Denken, in dieses systemische Denken. Und ja, würde mich super interessieren, wenn du noch mal kurz beschreibst, was systemisches Denken eigentlich ist oder wie man das ja ein bisschen genauer definieren oder beschreiben kann.
Ja, also tatsächlich gibt es ja ganz unterschiedliche Arten, sich in solchen Themen zu nähern. Wie du schon gesagt hast, ist das wirklich so ein Grundsatzthema. Jetzt könnte man natürlich auch ankommen mit den ganzen verschiedenen Theorien, weil also systemisches Denken findet sich in der Psychologie, Soziologie, Organisationsentwicklung, im Management eigentlich überall und wird das auch unterschiedlich verwendet. Also man könnte mit ganz vielen verschiedenen Definitionen ankommen. Und das Ganze hat auch viele Mütter und Väter von Niklas Luhmann über Humberto Maturana, Virginia Satir, Donella Meadows und ganz viele weitere. Aber im Kern geht es eigentlich immer darum, dass wir ganzheitlichere und nachhaltige Lösungen für ein Gesamtsystem, also zum Beispiel ein Team oder eine Organisation oder eine Gesellschaft finden wollen, indem wir uns nicht nur die einzelnen Teile anschauen, also beispielsweise einzelne Mitarbeitende, sondern eben die Wechselwirkungen und die Zusammenhänge zwischen diesen Teilen untersuchen. Und wir hatten damals in der Coaching-Ausbildung ein ganz spannendes Beispiel von Virginia Satir, die ja, in ihrer Arbeit mit jugendlichen, essgestörten Kindern gearbeitet hat. Und die hat festgestellt, dass sie ganz schnell an Grenzen stößt, wenn sie sich nur dieses Kind selber anschaut und mit dem Kind spricht. Sie hatte beispielsweise ein Mädchen, wo die Eltern sich in Trennung befanden. Und hat dann festgestellt, dass immer wenn es dem Mädchen richtig schlecht ging, haben die Eltern sich zusammengerauft und haben sich gemeinsam um das Kind gekümmert. So. Und sobald es diesem Kind dann wieder besser ging, sind die Eltern wieder auseinandergegangen. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass das Kind wieder aufgehört hat zu essen, weil das so dieser kleine Hebel war, um die Eltern wieder zusammenzubringen. Also dieser verzweifelte Versuch eigentlich, weil sie gemerkt hat, dann funktioniert es so scheinbar wieder. Und deswegen, also das hat mir sehr geholfen zu verstehen, dass wir uns wirklich erst das ganze System anschauen müssen. Also hier die Familie, damit wir so diese tiefer liegenden Ursachen verstehen können und damit dann auch wirksamere Lösungen finden.
Das ist so ein bisschen diese Idee, an die Wurzel des Problems zu kommen, ne, und zu gehen.
Genau.
Und da gibt es ja auch zum Beispiel Fragetechniken, mit denen man arbeiten kann. Und genau, dass man einfach schaut, okay, was ist das? Man sieht das Problem, das oberflächliche Thema. Aber es reicht nicht, wenn man nur kurz darunter guckt oder sich das versucht zu erklären, sondern es kann sein, dass es ganz andere Gründe hat als die, die man vermuten würde. Und wenn man eben da nicht rangeht, dann wird man das Problem auch nicht lösen. Man kann es vielleicht kurzfristig lösen oder für einen kurzen Moment kann man erstmal sozusagen diese Auswirkungen beiseite schieben oder ne, diesem Kind vielleicht kurzfristig helfen. In dem Fall, in dem Beispiel, das du genannt hast, aber man kann es eben nicht grundlegend lösen, das Thema, sondern es wird immer wieder auftauchen. Ja.
Genau, ja. Und wir hatten auch in der Ausbildung dann unterschiedliche ja, Theorien dazu und so weiter. Und ich habe aber gemerkt, das hat ein bisschen gebraucht, bis das so gesagt ist tatsächlich. Und was mir durchaus geholfen hat, um das besser zu verstehen, ist so der Blick auf den menschlichen Körper einfach mal als Beispiel. Also wenn wir vielleicht eine Definition so von Donella Meadows, ist eine der wichtigsten Systemdenkerinnen, die gesagt hat, also erstmal zu sagen, was ist denn überhaupt ein System? So, wenn wir die ganze Zeit über Systeme sprechen. Und sie sagt, es ist eine miteinander verbundene Gruppe von Elementen, die in einer Weise organisiert sind, dass sie etwas erreicht. So, klingt erstmal auch irgendwie ein bisschen abstrakt, aber wir haben schon gesagt, es geht um Beziehungen, Wechselwirkungen und Muster. Und tatsächlich, wenn ich mir den Körper angucke, dann ist es auch eine Gruppe von Elementen, Organe, Kreislaufsystem, Bewegungsapparat und so weiter. Und es ist alles miteinander verbunden. Ich kann das nach außen abgrenzen und es verfolgt eben den Zweck, ja, den Organismus am Leben zu erhalten. Und erst wenn diese verschiedenen Teile gut miteinander zusammenspielen, ist Leben überhaupt möglich. Ja, also so ist die Atmung, die dann das Blut mit Sauerstoff versorgt, der in die Zellen geht, wo dann die Energie hergestellt wird für Wachstum, Bewegung. Und eben auch wieder das ermöglicht, dass wir atmen können. So. Und dann passt sich das an auf verschiedene Gegebenheiten wie Sport oder Schlaf oder auch Stress. Und genau diese Kreisläufe, davon gibt es im Körper eben ganz, ganz viele und auch so komplexe Feedbackschleifen. Und genauso verhält sich das aber auch in sozialen Systemen, wo Menschen zusammenkommen, also in einem Team oder in Unternehmen. Und da sind wir auch ausgesetzt ganz vielen sich immer wieder verändernden Gegebenheiten oder Stakeholdern im Innen wie im Außen. Und was ich total spannend finde, ist, dass wir da aber sehr, sehr häufig linear denken. Also wir gehen davon aus, dass wenn ich irgendwie eine Maßnahme A ergreife, folgt Ergebnis B und sind dann immer ganz verwundert, warum das so nicht funktioniert, wenn ich mir irgendwie eine Strategie überlege und ganz tolle Argumente habe und konkrete Maßnahmen und dann ein Teil vielleicht begeistert ist, ein anderer ist auch begeistert, setzt es aber nicht um, andere sträuben sich, ne? Also ich habe ganz unterschiedliche Reaktionen in so einem System. Genau.
Das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke vom agilen Denken oder nicht nur ein bisschen, sondern der Gedanke vom agilen Denken und der agilen Herangehensweise, nicht mehr linear zu denken, sondern in Schleifen und iterativ. Und das ist ja
Genau.
dann auch ganz eng mit dem Thema systemisches Denken verbunden, dass man sagt, die Komplexität ist einfach zu groß, als dass man linear denken kann, weil man auch immer wieder neue Erkenntnisse hat, die man vorher noch nicht hatte und weil das System ja auch lebt. Das heißt, es verändert sich auch im Prozess. Und wenn ich halt diese lineare Herangehensweise habe, dann gehe ich davon aus, dass ich einen Zustand A habe, der sich nicht verändert und dass dann das Resultat auf jeden Fall passt. Und die agile oder dann auch vielleicht die systemische Herangehensweise ist ja dann eher immer wieder zu überprüfen und auch immer wieder reinzupicken und zu gucken, was ist da eigentlich gerade? Hat sich was verändert? Habe ich vielleicht etwas übersehen? Muss ich noch etwas mit einbeziehen, um dann auch das bestmögliche Ergebnis eben zu produzieren?
Genau. Und ein weiterer Faktor ist eben auch, der damit reinspielt, das Thema Interconnectedness. Also sozusagen, es ist alles miteinander verbunden. Das ist auch so ein Grundelement im systemischen Denken. Und wenn wir das nochmal so einmal einfach am Körper uns vorstellen, ne, wenn ein Teil krank ist, hat das meistens Auswirkungen auf andere Teile des Systems oder auch das Gesamtsystem beispielsweise. Und auch da haben wir das ja ganz oft, dass wir unsere Maßnahmen immer so auf einzelne Dinge ausrichten. Ne? Wir haben irgendwie Fachexperten für jedes einzelne Körperteil. So. Den Kardiologen fürs Herz und irgendwie Angiologen für die Gefäße und Lungenfachärzte und ich weiß nicht was. Und verlieren auch da oft so den Blick für den ganzen Menschen und diese tiefer liegenden Ursachen. Und das ist im Unternehmen ganz häufig auch so der Fall, ne? Dass wir in Silos denken, in einzelnen Abteilungen. Und dadurch, genau wie wir gesagt haben, auch ne, so linear und das nicht wirklich funktioniert. Also ich habe das ganz spannend, fand ich mal damals erlebt, dass im Kundenservice, im Unternehmen, ganz, ganz viele Reklamationen zu einer Frage immer wieder kamen. Und die sind hingegangen und haben dann die Bearbeitung dieser Reklamation optimiert. Also noch schneller darauf zu antworten. Und noch besser da Lösungen zu finden und haben sich da sehr darauf fokussiert, bis dann jemand, der offensichtlich so ein bisschen eine systemische Denke hatte, gesagt hat, naja, aber wo kommen die denn überhaupt, also was verursacht denn überhaupt diese ganzen Kundenanfragen? Und stellte sich heraus, dass die ein Schreiben aus der Rechtsabteilung bekommen haben, weil irgendwelche Systeme umgestellt wurden. Und dieses Schreiben war aber so unklar aufgesetzt, also so ein bisschen, ne, Juristendeutsch, dass die Leute es einfach nicht verstanden haben. Und dann hat man mal überlegt oder auch mal durchgerechnet, wie groß dieser Aufwand in diesem Kundenservice ist und was das auch bedeutet und haben das dann in die Rechtsabteilung weitergegeben, die sich erst ein bisschen gesträubt haben, aber dann durchaus das nochmal neu aufgesetzt haben. Und siehe da, die Kundenanrufe blieben dann dazu aus. Und das finde ich manchmal ganz spannend. Also wir sind oft so fokussiert auf einzelne Maßnahmen, da irgendwelche Dinge zu verbessern und verlieren dann so den Blick für das große Ganze im Hintergrund.
Schönes Beispiel auf jeden Fall. Ja, und in dem Podcast hier geht es ja vor allen Dingen auch darum, wie Future Skills im Connect zu einer regenerativeren Welt stehen und wie wir mit den Zukunftskompetenzen eben zu einer regenerativeren Welt beitragen können. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie das systemische Denken damit in Verbindung steht und wie wir das auch stärken können.
Ja, also da würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen weiter ausholen oder ein bisschen tiefer gehen
Gerne.
tatsächlich, weil das ist so ganz spannend. Wir arbeiten mit der Professor Christine Wormsler von der Lund University zusammen, die sich ganz viel mit dem Thema der inneren menschlichen Dimension beschäftigt und welchen Einfluss das auf die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen und sozusagen den äußeren Impact auswirkt, also unsere Werte, unsere Überzeugungen, wie wir die Welt sehen, dass das häufig der, ja, und dass es einfach ein Hebel ist, der häufig gar nicht so im Blick ist. Und sie ist auch zu dem Schluss gekommen, das zeigt auch immer mehr die Forschung, dass so die Kernursache dieser ganzen Krisen, die wir haben, ob das jetzt Artensterben ist, Klimakrise, soziale Ungleichheit, all diese Dinge, dass die im Kern auf Beziehungskrisen zurückzuführen sind. Und zwar haben wir uns zum einen entfremdet von der Natur, also wir sehen die Natur häufig als eine Ressource, die wir ausbeuten können und verstehen gar nicht, dass wir genauso Teil der Natur sind. Wir sind Teil dieses Systems und alles, was wir der Natur antun, tun wir uns an. Und wir sehen uns, ne, wir unterscheiden oft in wir und die anderen. Und das ist manchmal schon so, ich habe im Vertrieb gearbeitet, da waren dann wir, die Vertriebler und die anderen das Marketing und die waren natürlich auch immer die, die irgendwie die Sachen verbockt haben oder Service oder wie auch immer. Und das haben wir natürlich noch viel krasser auch, wenn es um gesellschaftliche Dinge geht. So, und das fördert diese Ungleichheit und eben viele der Herausforderungen, die wir haben. Und wir haben aber gleichzeitig auch eine Entfremdung von uns selber. Also ganz, also eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Eine ständige Verfügbarkeit von Essen. Viele Krankheiten sind heilbar, die vorher tödlich waren, und trotzdem steigen Depressionen und Selbstausbeutung und so weiter. Und diese Trennungen sind genauso eben auch ein Teil, dass wir nicht sehen, wie wir eingebettet sind in all diese Systeme. Und mit dieser Denke, also wenn das die Grundlage ist, auf der wir Lösungen erarbeiten, Innovationen entwickeln und so weiter, dann ist es im Grunde so, dass wir eigentlich, ja, das ist die gleiche Denke, mit der wir die Probleme überhaupt erst erschaffen haben. Und wir laufen eigentlich immer wieder auch darin, dass dann die Probleme oder die Lösungen zu kurz greifen, nicht weit genug und eigentlich immer wieder diese Herausforderungen ja, wiederholen. Und das systemische Denken hilft uns eben genau, diese Trennung zu überwinden und bildet damit einfach die Grundlage, bessere Zukünfte zu gestalten. So, ne? Wenn ich mich mit der Natur verbunden fühle, dann kann ich die nicht ausbeuten. Also wenn es ein Teil von mir ist, bin ich gar nicht mehr in der Lage, so zerstörerisch zu handeln. Und tatsächlich genau geht es ja auch nicht nur um Nachhaltigkeit, also diesen Status quo, den wir so geschaffen haben, zu erhalten, sondern um Regeneration. Und da können wir tatsächlich ganz, ganz viel auch von der Natur lernen, weil da eben alles, genau wie wir gesagt haben, in diesen Kreisläufen passiert, diese Verbundenheit da ist, diese Feedbackschleifen, Selbstregulierung eigentlich auch passiert, ne? Und wenn wir dann in unseren Überlegungen im Unternehmen auch das ganzheitlich betrachten und Böden, Wälder, Gewässer, Pflanzen, Tiere, Menschen mit einbeziehen und in diesen ganzheitlichen Blick, dann sind wir auch in der Lage, ganz anders zu wirtschaften. Und dann eben auch, ja, wieder, also nicht nur Ressourcenverbrauch zu minimieren, sondern auch Ressourcen wiederherzustellen. Also beispielsweise Bodenfruchtbarkeit, ne, so regenerative Landwirtschaft ist ein Beispiel. Wir sind in einer solidarischen Landwirtschaft, die so erarbeiten, dass der Humus wieder aufgebaut wird. Das heißt, der Boden eigentlich dann fruchtbarer wird, mehr CO2 speichern kann, was dann auch wieder natürlich mit ja, dem Klima in Verbindung steht. Gibt es auch einen ganz tollen Film, Kiss the Ground, an der Stelle eine große Empfehlung über die Rolle der Böden. Das fand ich unglaublich beeindruckend. Und es geht einfach da immer darum, langfristig resilient zu sein, statt kurzfristig irgendwie Gewinne zu optimieren. Und die Natur kennt ja auch keinen Abfall. Sondern es ist eigentlich ganz verrückt, dass wir Materialien, Produkte herstellen, die sich nicht abbauen lassen. So, in der Natur wird immer alles wieder in den Kreislauf eingeführt und ja, ist dann wieder eine Ressource. Und genau das können wir eben, also diese Vorstellungen und diese Grundsätze können wir eben auch wunderbar nutzen in Unternehmen. Und vielleicht so ein Beispiel ist Patagonia. Wird ja immer wieder genannt, aber ich finde auch hier können wir ganz viel lernen über so regenerative Strategien, weil die nämlich tatsächlich ihre Lieferkette auch ganzheitlich betrachten. Also es geht nicht nur darum, wie stellen wir die Produkte her, sondern auch, wo kommen die Rohmaterialien her, wie wird das produziert, wie können wir da negative Umweltauswirkungen wirklich entlang der ganzen Lieferkette reduzieren, Produkte auch recyceln. Die fördern mit dem Patagonia Provisions Projekt tatsächlich sogar die regenerative Landwirtschaft. Also die tun, ne, das ist so, die erhöhen ihren eigenen positiven Handprint und reduzieren nicht nur den Fußabdruck. Dann gibt es das One-Ware-Programm, also für zirkuläre Wirtschaft. Das heißt, die fördern tatsächlich, dass Menschen die Kleidung, die sie da gekauft haben, eben auch ja, repariert bekommen und dann viel länger nutzen können und einfach dadurch auch Rohstoffe sparen. Und so ein letzter Punkt, der auch noch spannend ist, also die fördern selber nochmal das systemische Denken, indem die ihre Mitarbeitenden an all diese Dinge mit einbeziehen, sogar Kunden ganz aktiv mit einbeziehen, einfach durch die Kommunikation, durch verschiedene Aktionen und ganz viel so durch Bildung auch Bewusstseinsarbeit leisten.
Ja, es geht halt viel auch um Perspektivenwechsel im systemischen Denken, ne? Und ich habe
Genau.
da vor kurzem in einem Podcast ein ganz tolles Zitat gehört von Stephen Covey. Ich hoffe, ich bringe es jetzt zusammen. Die Welt ist nicht, wie sie ist. Die Welt ist, wie wir sie sehen. Und das zeigt einfach immer wieder, dass es keine objektive Realität gibt, sondern dass die Realität, die wir sehen, die Welt, wie sie ist, subjektiv ist und dann auch im Schluss es wichtig ist, sich andere Perspektiven eben einzuholen auf die Welt und zu schauen, wie sehen andere das und wie hängt das Ganze eben auch zusammen. Auch dann kommen wir nicht zu einer Objektivität, aber zumindest einem ganzheitlicheren Verständnis auch, wie die Dinge funktionieren und wie die Welt funktioniert und wie wir uns vielleicht auch ausrichten sollten. Ne? Von daher, ja,
Genau.
das stimmt. Und es wäre super spannend, glaube ich, jetzt für die Zuhörer auch mal zu erfahren, wie sie dieses systemische Denken konkret üben können. Ich glaube, du hast uns da ein paar Übungen mitgebracht, einfach niedrigschwellig, wie man jetzt daran gehen kann, wenn man sich mit dem Thema so noch nicht beschäftigt hat, weil, wie gesagt, es wirkt erstmal komplex. Ich glaube aber auch da liegt auch ja, der Schlüssel in den kleinen Schritten.
Ja, absolut. Also vielleicht vorweg würde ich ganz gern so ein paar Kernpunkte da nochmal so zusammenbringen, weil tatsächlich, genau wie du sagst, also es hängt ganz viel davon ab, wie wir die Welt sehen. Also ein ganz großes Thema, und das fand ich ganz spannend in der letzten Woche auf dem BAM Bock auf Morgen Festival, war auch Maya Göpel und die gesagt hat, es geht ganz viel darum, auch, also an, wie sagt man denn auf Deutsch, unlearn, also das wieder zu verlernen, so genau. Dinge zu verlernen, unsere eigenen Ansichten und ne, so die Sicht auf die Welt auch zu hinterfragen. Und da hilft es tatsächlich sehr, in den Austausch zu gehen. Also wir brauchen einfach auch andere Menschen, um das systemische Denken auch zu üben. Und ich finde, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch in Unternehmen, wirklich solche Experimentierräume zu schaffen. Also man muss gar nicht immer alles, weil man hat ja oft so das Gefühl, oh Gott, bevor ich jetzt eine Entscheidung treffe, muss ich ja systemisch jetzt alles mit berücksichtigen. Und ich muss irgendwie an alle Stakeholder denken und ich muss an alle Zusammenhänge denken. Das geht überhaupt nicht. So. Und deswegen ist die große Einladung an der Stelle, einfach mit einer Offenheit, einer Neugier, ne, einer Lernfreude ranzugehen und solche Räume zu schaffen, wo wir ausprobieren können. Weil es hat ja keiner die Lösung. Also wir leben in einer komplexen Welt, wo wir überhaupt nicht wissen, wie sie sich entwickelt. Und es ist so schnell die Veränderung. Das heißt, wir können eigentlich nur iterativ an die Dinge rangehen, ausprobieren, genau, verlernen, neu lernen und auch Fehler zulassen. Das ist ja gerade so was, was wir so ungern machen. Aber gerade da ist es einfach unglaublich wichtig, damit wir ja eine Möglichkeit haben, auf die Dinge zu reagieren. Und der andere Aspekt, den ich gerne einbringen möchte, ist wirklich das Thema Gemeinschaft und Diversität. Also lasst uns wirklich diese kollektive Intelligenz nutzen, lass uns miteinander verbinden und diesen Perspektivwechsel üben. Und es gibt tatsächlich Unternehmen, die die Natur und zukünftige Generationen als Stakeholder mit einladen und deren Stimmen dann hören, wenn es darum geht, wichtige unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich ganz wunderbar, weil das einfach nochmal auch doch die langfristige Perspektive, die auch wichtig ist im Systemischen, auch nochmal mit reinbringt und wirklich diese Zusammenarbeit fördert und die Buntheit und diese Unterschiedlichkeit mit einbringt. Und ohne das, in meinen Augen, wird es gar nicht gehen, ne? Genau, diese Silos auch aufzubrechen. Genau. Und was man, also man kann ganz viel machen tatsächlich, aber ich finde, also der größte Lehrmeister für mich ist tatsächlich die Natur selber. So. Und da sich wirklich mal zu öffnen, mal rauszugehen, also deswegen mache ich auch sehr gerne Workshops draußen oder du hattest angesprochen, die Inner Development Goals, Outdoor Experience, die wir einmal im oder pro Jahreszeit machen in Köln. Da wirklich mal rauszugehen, mal zu schauen, was kann ich von der Natur lernen. Jetzt im Herbst, die Blätter fallen. Und das hat, ne, das, also wenn wir in Kreisläufen denken, geht es eben nicht immer höher, schneller, weiter, sondern ich muss auch Dinge loslassen können. Ich muss auch schauen, ne, die Blätter fallen runter, die gehen dann wieder ein in den Kreislauf, damit überhaupt etwas Neues entstehen kann. Ich muss Platz schaffen für neue Dinge. Und da ist auch die Natur ganz wunderbar, weil sie uns hilft, so zu entschleunigen, Raum zu schaffen, Dinge überhaupt mal bewusst wahrzunehmen, weil wenn wir in so einem stressigen Alltag sind, haben wir, da geht Veränderung nicht. Also ohne Raum zu schaffen, geht Veränderung nicht. Und das kann ich ganz wunderbar machen. Und wenn es nur ist, dass ich mal mir bewusst werde, wenn ich in der Natur bin, dass wenn ich ausatme, das ja sozusagen das Einatmen des Baumes ist. Das finde ich super spannend. Also wenn man das nicht nur kognitiv mal versucht zu erfassen, sondern einfach mal zu spüren, wie eng wir einfach wirklich eingeflochten sind in dieses System, weil das einfach auch alleine das schon ein Kreislauf ist. Ja. Und ja, wenn man so einen Schritt weiter geht, finde ich auch eine ganz schöne Übung, sich mal zu überlegen. Also ich sitze jetzt hier, ich habe, nein, Podcast sieht man das nicht, einen grünen Pullover an, was auch immer ihr tragt, aber mal zu schauen, was ist denn also dieser Pullover, den ich jetzt anhabe, was hat er denn schon alles hinter sich und wie viele Menschen sind beteiligt gewesen an diesem Produktionsprozess? Also mal zu sagen, okay, ich gehe mal zurück, wo habe ich den gekauft? Vielleicht online oder in meinem Fall dann in einem Ladengeschäft. Da gab es einen Verkäufer, eine Verkäuferin, davor jemand, der diesen Pullover in das Ladengeschäft transportiert hat, ne? Logistiker, dann Menschen, die das vorher verpackt haben, dann ist es hergestellt worden. Auch da gab es Menschen, die haben das genäht. Unter welchen Arbeitsbedingungen gab es vielleicht faire Löhne oder auch nicht? Welche Maschinen sind dafür eingesetzt worden? Energieverbrauch? Davor in der Rohstoffproduktion, aus welchen Materialien wurde es hergestellt? Vielleicht die Baumwolle, die auf dem Feld gesammelt wurde, geerntet wurde. Da muss auch jemand die Pflanzen pflegen, ne? Vielleicht gab es da Düngereinsatz und Wasser und was auch immer. Oder wenn es synthetisch war, ist der Pullover dann aus Öl gewonnen worden, sich darüber mal Gedanken zu machen. Also wie hängt das eigentlich alles zusammen und wie viele Menschen sind daran beteiligt? Und du hattest das ja schon so ein bisschen angesprochen, auch mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was das für diese Menschen auch bedeutet. Und da auch in so ein Mitgefühl und eine Wertschätzung zu gehen, weil uns das oft gar nicht bewusst ist, ne? So viele Dinge sind einfach selbstverständlich und haben eigentlich schon eine ganz lange Geschichte. Und das kann ich natürlich dann auch auf einen Unternehmenskontext übertragen, so diese Überlegungen, indem ich einfach mal schaue, welche Produkte stellen wir denn eigentlich her? Und wer ist da vorher mit dran beteiligt? Wie viele Schritte gibt es davor? Weiß ich das überhaupt? Ne, so mit CSRD und weiterem werde ich in gewisser Weise dazu verpflichtet, aber das hat, wie ich auch manchmal feststelle, noch nicht unbedingt was damit zu tun, selbst wenn ich das kognitiv weiß, dass ich mich auch emotional darauf einlasse. Also ich habe auch schon von verzweifelten BeraterInnen gehört, die gesagt haben, ja, jetzt haben wir viele Dinge aufgedeckt und jetzt sagt die Geschäftsführung, ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das so kommunizieren, dass das nicht so schlimm klingt. Das darf nicht der Weg sein, so. Und dann, wenn wir vielleicht keine Produkte herstellen, weil wir Dienstleistungen erbringen, kann ich aber genauso fragen, ich arbeite mit einem Computer, ich habe einen Schreibtisch, wo kommen diese Dinge her, wer ist daran beteiligt? Gibt es vielleicht auch andere Wege, gibt es auch nachhaltigere Lösungen oder sozial fairere Lösungen? Also einfach, dass wir, ne, du sagtest, das Thema ist so groß, aber ich kann eigentlich in kleinen Schritten anfangen, mich damit mal so ein bisschen auseinanderzusetzen. Und da ist auch einfach die Einladung, macht das ruhig mit KollegInnen auch zusammen. Also geht ruhig in den Austausch mal darüber und guck mal, was macht das eigentlich auch mit mir, wenn ich mir da wirklich Gedanken mache.
Hat halt viel mit Bewusstsein zu tun und mit Reflexion auch. Und erstmal und einfach die Dinge, wie sie sind, nicht so hinzunehmen, sondern wirklich mal tiefer zu graben eigentlich und zu schauen, ja, und aus dem eigenen Kontext rauszugehen und zu schauen, was sind ja eigentlich die Schritte, die dazu geführt haben, ne? Das war sehr, sehr spannend, was du erzählt hast zum Thema systemisches Denken, und auch die Übungen, glaube ich, geben einen kleinen Einstieg für die Zuhörer. Gibt es denn noch weitere Quellen oder Vertiefungsmöglichkeiten, die du den Zuhörern und Zuhörerinnen an die Hand geben möchtest, wenn sie sich weiter mit dem Thema systemisches Denken beschäftigen möchten?
Ja, viel zu viele wahrscheinlich, die bis in den Rahmen sprengen würden. Aber was auf jeden Fall, also jetzt so aus meiner Arbeit beispielsweise, wir haben Mindfulness-Based Sustainable Transformation Programm, was jetzt auch im Oktober, Ende Oktober wieder startet. Oder wir haben wie ich gesagt habe, einmal im Quartal zu den Jahreszeiten diese Inner Development Goals Outdoor Experiences, ist die nächste am 7.11. in Köln. Das sind so sehr praktische Sachen und da gibt es garantiert auch da, wo die Menschen überall sitzen, wo ihr überall sitzt, Möglichkeiten. Und wer einfach in diese Themen weiter einsteigen möchte, ist auf jeden Fall Regenerative Leadership von Jill Hutchins und Laura Storm immer eine große Empfehlung, weil das auch diese verschiedenen Themen zusammenbringt. Und ich weiß, du hast ja auch da die Ausbildung gemacht, also ganz spannend. Oder Daniel Christian Wall, der mit Designing Regenerative Cultures, also regenerative Kulturen gestalten, ein Buch geschrieben hat, aber auch ganz viel online, ganz viele Artikel dazu geschrieben hat, wo man wirklich mal wunderbar einsteigen kann in die Themen. Oder so ganz grundlegend wäre Thinking in Systems von Donella Meadows, auch für Einsteiger ganz gut erklärt. Oder Peter Senge ist auch, der das mehr so auf den Führungs- und Management-Kontext bezieht. Und eine Herzensempfehlung tatsächlich, die erstmal gar nicht so eingesortiert wäre unter dem Thema systemisches Denken, ist Geflochtenes Süßgras von Robin Wall Kimmerer oder Braiding Sweetgrass auf Englisch, weil das eine Autorin ist, die ist Professorin für Biologie, indigene Abstammung und Poetin. Das heißt, sie verbindet diese verschiedenen Welten auf eine Art, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich von erzähle, aber ganz wunderbare Geschichten, in die man eintauchen kann, also die dieses das systemische Denken mit einem systemischen Fühlen verbindet, also wo man wirklich versteht auch viel mehr und es spürt, wie auch in der Natur und wir als Natur eingebunden sind und das macht auch ganz viel Spaß zu lesen.
Also ich habe das schon oft gehört und jetzt werde ich es auf jeden Fall lesen.
Ja, unbedingt.
Hat mich total angesprochen, ich hatte auch Gänsehaut. Und wir werden natürlich die ganzen Quellen auf jeden Fall in die Shownotes packen, damit ihr euch das in Ruhe anschauen könnt. Und ich freue mich total, es war ein total schönes Interview und ich würde gerne nochmal so ein paar Punkte mit dir gemeinsam zusammenfassen, weil wir jetzt ungefähr eine halbe Stunde miteinander gesprochen haben. Und ich kann ja einfach mal anfangen. Ich habe mitgenommen, dass systemisches Denken einfach eine ganz, ganz wichtige Zukunftskompetenz ist, auch vor allen Dingen auf dem Weg zu einer regenerativeren Welt, und dass eigentlich eine regenerativere Welt gar nicht funktionieren kann ohne systemisches Denken und dass wir uns da unglaublich viel auch von der Natur abschauen können und sollten. Ja, und ja, was ich auch mitgenommen habe, ist, dass man systemisches Denken schon mit sehr kleinen Schritten üben kann und sehr kleinen Veränderungen, und dass es eigentlich wirklich dabei geht, Schritt für Schritt und iterativ vorzugehen und eben nicht, wie wir das so gelernt haben, linear. Und wir haben das Wissen und nicht von Anfang an, sondern wir müssen uns immer wieder darauf einstellen, Neues zu lernen, und dass das eben einfach hilft, wenn wir mit diesem Mindset auch rangehen, dass wir Fehler machen dürfen, dass wir Experimente machen sollten und dass wir keinen Anspruch darauf haben, die perfekte Lösung im ersten Schritt zu finden und dass es die perfekte Lösung vielleicht auch einfach gar nicht gibt. Das wäre so meine Zusammenfassung. Hast du da was
Total
hinzuzufügen?
schön. Super zusammengefasst. Ich finde, der einzige Gedanke, der mir gerade noch kommt, ist, ich werde auch immer wieder gefragt, was mir Zuversicht gibt für morgen. Und tatsächlich ist es der Punkt, dass ich glaube, ich habe von diesen Beziehungskrisen gesprochen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn wir das angehen und systemisches Denken und Fühlen kann uns da super bei helfen, dass wir dann in der Lage sind, Zukünfte zu gestalten, die noch viel besser sind als die jetzigen. Und das ist tatsächlich so, dass wenn ich dann sehe, wie viele Menschen sich damit auch beschäftigen und dass es wirklich ein Thema ist, was Menschen zusammenbringt und wo ganz viel Energie entsteht, auch wenn ich mit Unternehmen da arbeite, sobald wir anfangen, sozusagen in diese Themen einzusteigen, entsteht auch schon diese Lernfreude und Neugier und Energie. Und das ist tatsächlich das, was mir Zuversicht gibt, dass wir da Möglichkeiten haben, durch dieses Experimentieren, Ausprobieren und die Verbindung, ja, noch eine Welt zu gestalten, die noch blühender ist und schöner ist als jetzt.
Kathi, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für das spannende Gespräch und für alle Zuhörer, wenn ihr mehr über Kathi wissen wollt oder euch vernetzen wollt, schaut gerne in die Shownotes. Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Reise durch die Future Skills auf dem Weg zu einer regenerativeren Welt. Wenn euch der Podcast weiterbringt, abonniert ihn gerne und hinterlasst uns auch gerne eine positive Bewertung. Bis bald, eure Twins.